Ja, zum Anfang wollten wir eigentlich nur mal wissen, ob Sie noch mal beschreiben können, wie Sie die Zeit erlebt haben, als man Ihre Änderungswünsche und ja auch die Kritik eben an den Reinigungsmethoden selbst so kritisiert hat und quasi ja wie die Stimmung im Ministerium und Ihrer Abteilung da war.
Also aus der heutigen Sicht der Kenntnis des Ablaufs des Verfahrens, des politischen Drucks, was ja hier der Ruhrverband und Gelsenwasser auf das Ministerium ausgeübt haben, damit das Ganze zustande kommt, das bestätigt mich darin, dass die Fragestellung, die ich damals aufgeworfen hatte, im Sinne eines ordentlichen Gewässerschutzes und auch im Sinne einer an der Gesundheit der Menschen orientierten Trinkwasserversorgung, dass das richtig war.
Und ja, aber wie würden Sie denn beschreiben, wie die anderen Personen im Ministerium quasi ihre Mitarbeiter darauf reagiert haben oder ja insgesamt dem gegenübergestanden haben? Also das sind jetzt ja ihre quasi ihre Ideale und Werte, die Sie da vertreten haben und wie andere Personen dem gegenübergestanden haben.
Ja, ich glaube, man darf sich da keine Illusionen machen. Der staatliche Apparat, egal ob in einem Finanzamt oder in einem Ministerium, funktioniert ja in etwa nach dem gleichen Prinzip. Der größte Teil der Beamten und auch Angestellten im staatlichen Bereich wird im vorauseilenden Gehorsam seine Gedanken und sein Handeln danach ausrichten, was er denn meint, was von oben gewünscht ist. Ich bin aber nicht jemand, der als Inspektoranwärter in den öffentlichen Dienst gegangen ist. Ich bin Naturwissenschaftler und ich fühle mich eigentlich nur verpflichtet, den sachlich und logisch nachzuweisenden Problemen. Objektiv gesehen ist das, was ich dort problematisiert habe in der Ruhr, nämlich, dass etwa die Hälfte des Wassers, was die Ruhr im Sommer herunterläuft, reiner Kläranlagenablauf ist, dass wir wissen, dass Tausende von Stoffen, die wir entweder ausscheiden oder die wir der Kanalisation überantworten, durch die Kläranlagentechnik, die es heute gibt, durchschlagen. Das ist mittlerweile, was wir damals ab 2003 problematisiert haben, ist heute gesichertes Wissen überall in Deutschland und auch in Mitteleuropa. Wir wissen, dass Kläranlagen Punktquellen sind im Gewässer. Punktquellen für Psychopharmaka, für andere Arzneimittel, für Flammschutzmittel, für PFT, für Röntgenkontrastmittel und andere gefährliche Stoffe. Und wenn man dieses dann ordentlich sich anschaut, dann muss man sagen, dass der vielleicht verbale Begriff oder was man darunter versteht, was eine Kläranlage ist, dem nicht gerecht wird, wenn man die Realität dessen sieht, was heute eine Kläranlage für das Gewässer bewirkt.
Okay, und ja, außer dass Sie da quasi ziemlich einen Gegensturm bekommen haben von anderen Menschen, waren da auch Leute, die Sie unterstützt haben, wo Sie sagen können, die haben mich in meinen Idealen unterstützt, sei es jetzt von der Anwaltschaft her oder von Richtung der Presse?
Also, wenn man dieses ganze Verfahren, was ja gestuft erfolgt ist, nun mal nachzeichnet, dann sieht man, dass es genügend Menschen gegeben hat, die im Verborgenen, aber dafür umso intensiver mich unterstützt haben. Das betrifft sowohl die Unterstützung nach der Phase 1, also des damaligen Rausschmisses aus dem Ministerium. Die Damen und Herren, es sind nicht so viele, aber die wirklich inhaltlich und nach ihrem Gewissen Gewässerschutz betrieben haben, die sind mir in der ganzen Zeit sowohl inhaltlich als auch freundschaftlich verbunden gewesen. Die Medienvertreter haben zusätzlich dort stark mitgewirkt. Und das Gleiche gilt auch nachdem durch die Politik und die industriellen Interessen sowohl motiviert die Interessen des Ruhrverbandes und der Gelsenwasser AG, die mit politischem Druck dann dieses fingierte Strafverfahren losgetreten haben. Auch hier habe ich genügend und intensiven Zuspruch bekommen und was auch interessant ist, sogar auch aus diesen Organisationen heraus, denn bei beiden Organisationen gibt es viele Mitarbeiter, die diese schmutzige Form der Auseinandersetzung, die ihre Führungsspitze gewählt hatten, nicht mittragen wollten.
Können Sie noch mal beschreiben, ab wann Sie eigentlich gemerkt haben, dass gegen Sie quasi hausintern auch ermittelt wird? Ab wann Sie an den Punkt gekommen sind, wo Sie gemerkt haben, dass eben ja die andere Person im Ministerium ihre Ansicht nicht vertreten und auch versuchen, ihre Ansicht da zu untergraben oder sie zu untergraben?
Also ich habe aufgrund der so um die Weihnachtszeit 2005, 2006 festgestellt, dass das Zusammentragen und das ständige Nachhaken wegen Kleinigkeiten und Nicklichkeiten, das hat mich damals sehr darin bestärkt, dass ich politisch auf der nicht gewollten Seite des Flusses stand, beziehungsweise auch vielleicht der Aspirant war, entfernt zu werden. Aber das sage ich genauso. Ich hatte mir das aber nicht so vorgestellt, wie es dann passiert ist, weil ich glaube, dass in dem politischen System natürlich immer die Politik auch den Primat hat, festzulegen, wer denn ihre Politik vertritt. Und ich hätte überhaupt nichts dabei gefunden, wenn man mit offenem Visier und ordentlich gesagt hätte, wir möchten Ihre engagierte Form von Umweltschutz nicht. Wir als CDU möchten jetzt die Interessen des Ruhrverbandes und der Gelsenwasser AG vertreten. Wir müssen da sogar vertreten, aus was für auch finanziellen Gründen etc. Und deshalb möchten wir uns von Ihnen trennen. Das muss man in einem demokratischen Staat akzeptieren. Das hätte ich auch akzeptiert. Das ist dann aber auf so perfide Art und Weise gemacht worden. Ich glaube nicht, das entspricht nicht weder unserer, das entspricht nicht der Verfassungsmäßigkeit und das, was da passiert, ist auch nicht der Rechtsstaatlichkeit in unserem Staat.
Können Sie noch mal beschreiben, wie Sie sich jetzt auf persönlicher Ebene dabei gefühlt haben, zum Beispiel als Sie dann aus dem Urlaub zurückgekommen sind und nicht mehr in Ihr Büro durften und es quasi ja alles, wie Sie schon jetzt gesagt haben, hinter Ihrem Rücken abgelaufen ist?
Ja, das ist weniger von Gefühlen geprägt als von der klaren Erkenntnis, dass man merkt, wie doch bestimmte Interessengruppen mit welcher Macht ihre Interessen auch durchsetzen können. Ja?
Ja. Gab es jetzt
und wenn ich da sagen darf, ich habe ja auch die Arbeit ja nicht emotional gemacht, sondern sie war von rein rationalen Überlegungen geprägt und somit war auch klar, dass dann meine Reaktion auf das, was passiert ist, eigentlich auch nur rational sein können.
Also würden Sie sagen, können Sie nochmal zusammenfassen, was die Gründe waren, warum Sie Ihre Interessen oder beziehungsweise Ihre Werte jetzt so verteidigt haben? Also Sie haben ja schon gesagt oder schon das angesprochen, dass Sie eben wissenschaftliche Interessen dafür treten, dass Sie eben da um Gewässergüte kämpfen. Können Sie das nochmal zusammenfassen, was Sie da so
also, ja, also das bewogen hat? Ich glaube, man kann es auch etwas vereinfacht darstellen. In den 10 Jahren, in denen ich für die Ministerin Höhn tätig war, war diese meine Arbeit geprägt davon, dass da eine Ministerin, die dem Ministerium vorgestanden hat, die klar einen starken Staat vertreten hat, also die klar vertreten hat, dass die Politik auch die Maßstäbe für die Qualität der Umsetzung von Umweltgesetzen macht. Mit der Änderung der Landesregierung ist mit dem Minister Uhlenberg jemand gekommen, der eher das System eines Nachtwächterstaates vertreten hat. Das heißt, man guckt weg, beziehungsweise versucht, bestimmte Fakten zu ignorieren. Das ist die bequemste Art und Weise, aber sie wird nicht der Umwelt gerecht und sie wird insbesondere auch den Menschen und deren Gesundheit und deren Lebenserwartung nicht gerecht, die nämlich von den Faktoren der Umweltverschmutzung abhängig sind.
Also würden Sie sagen, dass da auch sehr mit reinspielt, also die Trinkwasserproblematik und dass davon eben ein Großteil der Bevölkerung auch betroffen war?
Also die Trinkwasserproblematik oder die Qualität der Kläranlagenabläufe, das sind alles nur Synonyme, das sind Indikatoren. Ja? Es ging wirklich darum, jetzt zu sagen, unter Rot-Grün hat es einen Schwerpunkt gegeben, wirklich Umweltqualitätsziele nicht nur umzusetzen, sondern auch an einigen Stellen auch neu zu beschreiben. Und die andere Politik war, man muss den Umweltschutz möglichst klein kochen, man muss ihn in den Hintergrund treten lassen. Da ist der Gegensatz. Also total diametral entgegengesetzt. Auf der einen Seite war die Ministerin Höhn jemand, die die Umweltgesetze und die Qualität der Umsetzung im Verwaltungsvollzug sehr ernst genommen hat und im Zweifel für den Bürger, im Zweifel für die Umwelt. Und die neue Landesregierung hat gehandelt nach dem Motto, es gibt Wichtigeres als den Umweltschutz. Und solange man nicht genau kausal belegen kann, ob das eine oder andere schadet, vergessen wir erstmal drüber nachzudenken, ob es überhaupt ein Problem gibt.
Und ja, würden Sie insgesamt jetzt diese Vorgänge schon als sehr hochpolitisch beschreiben? Und ja, wie würden Sie die überhaupt insgesamt beschreiben, was das für Vorgänge waren?
Also ich glaube, Umweltschutz ist nicht nur eine akademische Auseinandersetzung mit Problemen, sondern Umweltschutz ist was sehr, sehr Konkretes, auch politisch Konkretes. Und die Umsetzung von Umweltschutz führt natürlich wirtschaftspolitisch zu Machtauseinandersetzungen. Und deshalb ganz, ganz klar, wer an der Front heute in Umweltschutz arbeitet, der muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn das mehrheitspolitisch nicht gewollt wird, dann wird er quasi abgewürgt. Und ich habe gewisse Würgemale, da spüre ich noch einiges von.
Ja, also können Sie noch mal kurz beschreiben, wie Sie sich heute damit fühlen, jetzt nach dem Verfahren, das
Also
passiert ist?
schlichtweg intellektuell fühle ich mich in Ordnung, weil eigentlich das Verhalten, was hier die anderen an den Tag gelegt haben, mit diesen kriminellen Machenschaften bis hin zu der Staatsanwaltschaft Wuppertal, eigentlich bestätigen, dass ich an der richtigen Stelle gearbeitet hätte. Man kann nicht von ausgehen, wenn ich sage es ganz deutlich, hätte ich nicht so hart für den Umweltschutz gearbeitet, dann wäre diese Schmierenkomödie, denen der Herr Mayer davor gestanden hat, nicht passiert.
Können Sie beschreiben oder wissen Sie, was für Konsequenzen es jetzt für die Beteiligten gab, also für die Staatsanwälte, für das LKA, ob es da irgendwie für die persönliche Konsequenzen gab?
Wissen Sie, wenn es in diesem Staat politisch unabhängige Staatsanwaltschaften gäbe, die es meiner Ansicht nach, und das bestätigt das Verfahren ja nicht gibt, dann gäbe es ja Selbstreinigungskräfte. Ja? Und ein leitender Oberstaatsanwalt, wie der Vorgesetzte des Oberstaatsanwaltes Mayer in Wuppertal, wenn der mit den Maßstäben, mit denen er normalerweise gegenüber kriminellen Tätern umgeht, wenn er die gleichen Maßstäbe auf seinen Oberstaatsanwalt Meyer anwenden würde, dann hätte er schon längst ein Verfahren in Gang setzen müssen. Und dann hätte er auch aufgrund dieses so mangelhaften, nein, man kann schon sagen, juristisch gesehen, hat der Oberstaatsanwalt Meyer nachweislich ungenügend gearbeitet. Nicht mangelhaft, sondern ungenügend. Aber dann müsste hier auch ein Verfahren in Gang gesetzt werden. Denn ich finde, es ist eine Zumutung für den Steuerzahler, dass dort ein Oberstaatsanwalt, der nachweislich Millionen an Steuergeld aufgewandt hat, um weil es politisch gewollt war, Leute zu erniedrigen, zu demütigen, der genau wusste, dass an Korruption, der genau wusste, dass an Untreue überhaupt nichts dran war. Dort sind 270 Leute eingesetzt gewesen über einen längeren Zeitraum. Das heißt, hier ist ein Millionenbetrag in den Sand gesetzt worden. Im Bereich von Banken würde man heute sprechen, Untreue. Und in meinen Augen moralisch, meiner Meinung nach, hat der Oberstaatsanwalt Meyer Millionen veruntreut aufgrund von politischem Druck.
Aber was würden Sie jetzt sagen, die Konsequenzen aus dem Untersuchungsausschuss, was sind die eigentlich für die Beteiligten, die an sich ja nicht richtig gehandelt oder gearbeitet haben, aber was ist da der Mehrwert dieses Untersuchungsausschusses als das Wissen, dass sie vielleicht falsch gearbeitet haben?
Ich glaube, Sie stellen eine prinzipielle Frage und das würde voraussetzen, dass im Bereich der Justiz ja selbstkritische Momente möglich wären. Und lassen Sie mich dazu einen Vergleich bringen. Im Bereich der Sozialwissenschaften, egal ob Sozialarbeiter, Psychologen oder Psychotherapeuten, da gilt heute der eiserne Grundsatz der Supervision. Weil man sich dem Menschen gegenüber verantwortlich fühlt, ist man der Meinung, dass man unter Kollegen über Fälle spricht, das problematisiert und somit auch dem Einzelnen, die ja sehr hart arbeiten müssen, auch klar macht oder dabei vermeidet, dass man Fehler macht. Wenn Sie die Schriftsätze, die gewechselt wurden zwischen der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Wuppertal würdigen, die sind ja veröffentlicht worden, dann haben Sie natürlich schon den Eindruck, dass dort unter hoher Rechtsstaatlichkeit und richtig juristischen Durchdringen des Oberstaatsanwalts Frobel, der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und dem juristischen Niveau eines mehr so rambohaft, ohne großes juristisches Wissen agierenden Oberstaatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Wuppertal dazwischen Welten sind. Wenn man das liest, hat man manchmal den Eindruck, ein Universitätsprofessor in Jura kommuniziert mit einem Hilfsschüler.
Also wenn man das mal pragmatisch zusammenfasst, würden Sie sagen, diese Ergebnisse sind zwar alle sehr interessant und helfen auch weiter, aber wirkliche Gerechtigkeit gibt es letztendlich nicht, weil da ja auch kein Verfahren oder so angestrengt wurde, oder?
Ich würde aufgrund dessen, was ich hier erlebt habe, sagen, dass man das verallgemeinern soll. Es wäre auch schlimm, wenn man nur immer alles aus der subjektiven Sicht sieht. Ich meine, dass ich daraus ableiten kann, dass es wirklich in der Justiz eines Professionalisierungssystems bedarf. Also man kann, das glaube ich, kann man hier aus der Sache lernen. Man kann solche Leute wie Herrn Meyer nicht ohne eine Supervision laufen lassen. Das endet in der Katastrophe. Man muss ja auch sehen, auch in der Katastrophe für ihn. Denn der verrennt sich und auch von der Persönlichkeitsstruktur muss man ja sehen, der hat auch Schaden daran genommen. Er hat sich isoliert, dann ist er isoliert worden. Und letztendlich in der juristischen Fachwelt ist seine Komödie, die er aufgeführt hat, ja nur nicht was Erstrebenswertes. Das heißt, auch der juristische Ruf ist ja dahin. Und ich glaube, dass man auch genauso wie man es in anderen Bereichen auch der freien Wirtschaft kennt. Man sollte auch Einstellungskriterien entwickeln und auch Entwicklungskriterien, um die Leute am Arbeitsplatz zu begleiten. Ich glaube nicht, dass in einem großen Industrieunternehmen oder in einer großen Anwaltskanzlei nach den Kriterien, die diese Unternehmen heute haben, Herr Mayer über die Einstellungsvoraussetzung überhaupt hinweggekommen wäre, wahrscheinlich noch nicht eine Einladung bekommen.
Und noch zur Presseberichterstattung, das haben Sie ja eben schon sehr zum Ausdruck gebracht, dass vor allem eben die Berichterstattung dazu geführt hat, dass sich zum Beispiel die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet hat. Was würden Sie insgesamt über die Presseberichterstattung zu Ihrem Fall sagen und wie sehr das geholfen hat auch?
Ich habe einiges daraus gelernt. Man muss Folgendes sehen. Ich habe, bevor mir das passiert ist, habe ich immer gedacht, dass es wirklich auch Unabhängigkeiten in diesem Justizsystem gibt. Ich möchte euch mal einen Vergleich bringen der Überwachung der Telefonkontakte. Wir haben das in den letzten anderthalb Jahren intensiv diskutiert, auch im Bundestag, auch die Neuerungen dazu. Und gehen die Bundestagsabgeordneten immer davon aus, es gibt den Richtervorbehalt. Aber aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, dass das, was der Gesetzgeber gewollt hat mit dem Richtervorbehalt, in der Praxis eine Farce ist. Wir können hier in diesem Verfahren nachweisen, dass innerhalb von anderthalb Stunden die Amtsrichterin Frau Carmen Schlosser 46 Beschlüsse der Telefonüberwachung unterschrieben hat. Wir wissen aufgrund des Untersuchungsausschusses, dass es extreme Kritik von den Vorgesetzten des SOKO-Kommissars Lech gegeben hat. Die sind der Amtsrichterin vorenthalten worden. So, ich unterstelle der Richterin überhaupt nichts Böses. Aber man muss Folgendes doch feststellen. Da sitzen in Wuppertal zwei Amtsrichter, also Richterin und Richter, und die werden dann mit so etwas bombardiert. Es gibt gar nicht genügend Richterstellen, dass die ernsthaft sich so gründlich mit der Sache auseinandersetzen könnten, wie der Gesetzgeber, also der Bundestag, eigentlich sich vorstellt. Da werden Sachen schlichtweg am Fließband durchgewunken und der Richtervorbehalt in der Praxis, in meinen Augen, ist total ins Gegenteil verkommen. Deshalb auch bei den neuen Diskussionen zum Datenschutz etc., der Bundestag sollte sich darüber im Klaren sein, wenn er Gesetze formuliert, wo die Maßnahmen, die dann verfügt werden, gegen die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern nur dann auch Sinn machen, wenn genügend Geld ausgegeben wird, dass so viele Richterinnen und Richter da sind, dass sie es auch gründlich sich Gedanken machen können und so weiter und so fort. Und ich sage es auch in aller Deutlichkeit, eine Amtsrichterin, die sich nicht vorstellen kann, dass ein im Antrag stellender Staatsanwalt vielleicht genauso viel kriminelle Energie entwickeln kann wie ein mutmaßlich Angeschuldigter, wenn sie sich das nicht vorstellen kann, sondern immer unter Chorgeist entscheidet, Staatsanwaltschaft hätte ja sowieso recht, also machen wir das auch, dann wäre es besser, wenn sie die Robe an den Nagel hängt. Denn Staatsanwälte sind auch ganz normale Menschen und genauso wie ich in der Normalbevölkerung unter 1000 normalen Menschen Betrüger, Diebe etc. habe, natürlich muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich auch in der Persönlichkeitsstruktur von tagtäglich handelnden Staatsanwälten auch Strukturen habe, die Neigung haben zu Dingen, die mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun haben. Und die Richter müssen Zeit genug haben, um auch zwischen Spreu und Weizen, sprich den korrekt handelnden Staatsanwälten und denen, die ständig mit einem Bein in der Illegalität stellen, zu trennen.
Also würden Sie sagen, dass es wichtig ist, dass bei jedem Fall nochmal überprüft wird, dass Polizisten, Rechtsanwälte, Staatsanwälte nicht immer gleich Gutmenschen sind automatisch?
Ich glaube, bei normaler Kenntnis der der menschlichen Persönlichkeit gibt es unter Staatsanwälten, Richtern keine anderen Menschen als in dem normalen bevölkerungspolitischen Querschnitt. Und jeder, der annimmt und meint, dass ein Staatsanwalt von Grund her weniger lügt wie der normale Bürger, oder dass der Staatsanwalt nicht die gleiche, einen Staatsanwalt nicht eine gleiche Energie entwickeln kann als ein Clochard unter der Brücke, der handelt weltfremd.
Okay. Aber können Sie trotzdem nochmal darauf zurückkommen, wie Sie die Presseberichterstattung erlebt haben und inwieweit das eben dazu beigetragen hat,
Entschuldigung,
dass der Fall publik wurde?
Das war auch ein Teil Ihrer Frage, haben Sie recht, Entschuldigung. Ja, meine Erfahrung ist, dass die Presse einen wesentlich stärkeren Einfluss auf den Rechtsstaat haben kann, als selbst die mühsam und sorgfältig arbeitenden Strafverteidiger. Weil Richter und Staatsanwälte, geprägt von einer, aus was für Gründen auch immer, herrschenden Einseitigkeit, sind davon überzeugt und lassen den Wagen erstmal laufen. Und ich habe festgestellt, dass Staatsanwälte und Richter vor Journalisten etwa 20 Mal so viel Angst haben wie vor Strafverteidigern.
Würden Sie also sagen, dass Sie insgesamt die Presse, die darüber berichtet hat, insgesamt mehr bewirkt hat als jetzt Richter oder Anwälte?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in den letzten Jahren bei vielen Verfahren, die in Deutschland prominent wurden oder wichtig waren etc., die Journalisten mehr zum Erhalt des Rechtsstaates beigetragen haben als so manche Staatsanwälte oder Richter.
Und in Ihrem Fall, denken Sie, dass die Presse da umfassend genug berichtet hat oder nur so punktuell, also zum Beispiel jetzt auf Reml bezogen, dass sie jetzt nur in dem Fall berichtet haben und nicht umfassend genug eigentlich über den Skandal, der da im Nachhinein jetzt auch durch den Ausschuss bekannt geworden ist?
Ich glaube, ich bin da zu sehr subjektiv in der Sache befangen, als dass ich das sagen oder das auch bewerten möchte. Ich kann nur so viel sagen, dass ohne das Interesse der Medien, und das möchte ich ja auch zum Ausdruck, ohne die Berichterstattung, die in der Welt am Sonntag stattgefunden hat, ohne den Bericht in Frontal 21, ohne die Berichterstattung im Spiegel und dann auch nochmal der wirklich sehr bemerkenswerte große Artikel in der Süddeutschen Zeitung, damals auf Seite 2, mit der Überschrift Aktenzeichen Wahnsinn. Ohne diese Pointierung, sage ich mal so, wäre der doch in sich selbst verliebte Justizapparat nicht auf den Pfad der Tugend gekommen.
Und würden Sie insgesamt noch irgendwie Menschen, die in derselben Situation sind, bestimmte Dinge raten, bestimmte Verhaltensweisen?
Ja, ich kann eines ganz deutlich sagen, dass die simple Regel, die jeder gute Strafverteidiger seinen Klienten sagt, dass das erstmal das allererste und Richtige ist. Nämlich, ich hatte auch in diesem Staat gelebt und war davon ausgegangen, dass genauso korrekt, wie ich mich verhalte, dass das auch für den Justizapparat gilt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ein Oberstaatsanwalt einen Kriminalkommissar dazu zwingt, ordentliche Berichte der Generalstaatsanwaltschaft zu schwärzen und damit, dass sie den Vorgesetzten im LKA vorenthalten werden. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass auch Akten manipuliert werden, wie sie bei zwei Vorwürfen eindeutig von Seiten meiner Auffassung und meiner Meinung nach von Seiten des LKA stattgefunden haben. So, und deshalb kann heute kein Bürger auf den ein Kriminalkommissar oder ein Staatsanwalt zugeht und der so ganz belanglos gefragt wird, er möchte doch mal eine Aussage machen, der kann nicht davon ausgehen, hier in diesem unserem Land, dass dort ein rechtsstaatlich operierender Kommissar oder Staatsanwalt es tut, sondern er muss schweigen. Er muss schweigen und muss sich einen Anwalt besorgen, denn nur der wird dafür sorgen, dass auch Rechtspflege in diesem Land stattfindet. Es ist leider so, dass gerade bei den beengten Mitteln, sowohl im Bereich der Polizei als auch Staatsanwaltschaft und der geringen, oft auch Form von Beförderungen und Aufsteigmöglichkeiten manchmal dazu führt, dass, wie der Generalstaatsanwaltschaft von Düsseldorf gesagt hat, dann plötzlich Leute mit Tunnelblick arbeiten. Und die tun das nur wegen ihrer eigenen Vorteile und denen ist völlig egal, ob dabei Unschuldige auf der Strecke bleiben.
Okay, ja, das.